Herzlich willkommen zum dritten IndieGames.ch Podcast. Mit mir am Start ist wieder der Steven und der Roger, diesmal ein bisschen verschlupft. Also entschuldigt bitte seine Stimme ein bisschen. Ich bin der Patrick und wir werden heute hauptsächlich über das Thema AAA vs. Indie reden, wo dazu auch kürzlich ein Video auf der Website veröffentlicht worden ist. Zuerst möchten wir aber wieder eine kleine «Was hast du zuletzt gespielt?» Runde starten und diesmal nehmen wir uns den Roger vor. Roger, was hast du zuletzt gespielt?
Ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das Letzte, was ich gespielt habe, für eine Kritik gewesen, die ich jetzt letztens online gestellt habe. Das war für Lemma.
Um was geht es in Lemma?
Ja, in Lemma geht es um sehr komplizierte Sachen, die ich selber nicht verstanden habe. Das ist wirklich ein Spiel, wo... ja, also das Gameplay an sich ist eigentlich sehr, sehr einfach zu erklären. Es ist ein Parcours-Spiel, gekoppelt mit Platforming, gekoppelt mit Puzzles, die man lösen sollte. Aber das ganze Thema, das unten durchläuft, ist sehr interessant. Es stützt sich sehr stark auf wissenschaftliche Themen ab, speziell Quantenphysik. Aber das ist eben etwas, wo ich keine Ahnung wirklich davon habe. Aber es ist immer interessant, um ein Spiel zu sehen, ein bisschen etwas einbaut, wo die Leute vielleicht nicht sofort verstehen oder wo es vielleicht auch nicht erwarten über das Spiel.
Ja, es erinnert ein bisschen an Mirror's Edge, hast du gesagt, gell? Es ist so Parkour, ja, Pumpe links und rechts, aber nicht nur.
Ja, genau. Also eben Parkour musst du eigentlich immer fast mit Mirror's Edge vergleichen, weil das eigentlich wirklich das erste grosse Spiel war, das gemacht hat. Ich meine, in letzter Zeit haben wir ja mehrere gehauen, die es versucht haben. Unter anderem auch, was war es? Dying Light hat das, glaube ich,
auch drin gehabt. Dying Light, genau, ja. Zombie-Parkour etc., ja.
Mhm. Genau, ja. Und mich hat es einfach interessant, dass es sich mal als Indie-Game an Parkour wagt, weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es relativ schwierig ist, um so ein System einbauen in ein Spiel. Vor allem Lemma ist jetzt wirklich ein Spiel, das einer ganz allein gemacht hat. Und für das, was ich sage, ist es eigentlich ein verdammt gutes Spiel geworden.
Ja, das hat mich auch überrascht gehabt, weil als ich die Videos und Bilder gesehen habe, hatte ich nie gedacht, dass nur eine Person dahinter steckt, weil es sieht wirklich sehr gut aus.
Ja, vor allem etwas, was ich in der Kritik fast noch ansprechen wollte, aber was ich nicht gemacht habe, ist, und das sollte wirklich jeder machen, soll auf die Webseite des Entwicklers gehen. Er hat einen Blog, den er zusammengestellt hat, wo er so seinen gedanklichen Prozess zusammengestellt hat oder seinen ganzen Entwicklungsprozess eigentlich, wie er die Voxel Engine programmiert hat, was für Schwierigkeiten ihm dort aufgefallen sind, wie er Character Controllers gemacht hat und so weiter und so fort. Das ist wirklich unheimlich interessant, um das zu sehen, wie er das angegangen ist. Er hat das während dem Studium noch gemacht und erzählt so ein bisschen, wie das war, zum während dem Studium neben dem noch arbeiten, wie es dann war, zum plötzlich Vollzeit daran arbeiten und wie es dann auch war, wo er dann plötzlich gemerkt hat, oh, das Geld langt nicht dahin, was er dann für Herausforderungen hat annehmen. Und das ist wirklich sehr interessant zu lesen.
Voxel, für die, die es nicht wissen, also es hat ja früher so ein Spiel gegeben, wo sie Voxel-Grafik haben, ich glaube Outcast hat das geheißen. Das sind doch einfach so grosse Pixel eigentlich. Also,
ja, Voxel sind volumetrische Pixel. Das genau. Ist eigentlich die Bedeutung von dem. Und es ist ja so, dass eigentlich, kannst du dir so vorstellen, Pixel haben ja eine spezifische Adresse, die angesprochen wird auf dem Bildschirm. Du hast ja X-Koordinaten, Y-Koordinaten.
Genau, ja.
Und Voxel ist einfach so, dass du XYZ-Koordinaten im 3D-System hast und du sagst dir einfach, okay, ein Voxel hat an sich einfach die Breite, die Länge, und also einfach die Kantenlänge. Und dann tust du anhand von diesen Koordinaten baust du dann die Welt auf mit dem Voxel. Du gibst einfach Koordinaten an und es gibt dort einen Punkt setzen, wo es dann die Viereck, also die Würfel rundherum zeichnet. So macht es auch Minecraft zum Beispiel.
Genau, also jeder Punkt ist eigentlich ein Quadrat, also ein Kubus quasi.
Ja, ist alles mit Würfel aufgebaut.
Sozusagen, ja. Also ja. Eigentlich von der Optik her so Minecraft-mässig, ja. Das ist eine Weile wirklich mal Mode gesehen. Ich weiss gar nicht mehr. Es hat nicht einmal ein Outcast, sogar ein Remake, das sie wollen machen oder ein
zweites? Das ist raus vor ein paar Monaten, glaube ich.
Ein Remake, gell, ist das gesehen? Ich glaube, ein Remake, nicht ein zweiter Teil. Aber es ist noch interessant, wie das immer wieder kommt, wie die Leute das alte Zeug aufgreifen. Gerade im Indie-Sektor ist das sehr typisch. Pixelart, Voxel, all das, was man früher...
Wobei Voxel ist ja nicht eine stilistische Frage. Voxel ist ja eigentlich einfach nur, weil es wenig Speicher braucht und wenig Prozessor intensiv ist. Es ist wirklich absolut simpel, um ein Voxel-System aufzubauen. Weil du brauchst wirklich nur 3D-Koordinaten, mehr nicht.
Okay. Und also kannst du das jetzt, sagen wir, in einem Engine wie Unity machen? Oder was hat er benutzt? Hat er selber etwas programmiert?
E-Byte hat sie die Edge komplett von Grund auf selber gebaut. Und wow. ich wüsste jetzt nicht, dass Unity ein Voxel-System unterstützt.
Nein, für das kommen ja zu wenig mit Unity aus.
Ja, sie hat es mal angeschaut, aber das, was ich gesehen habe, ist eigentlich eher traditionelles Polygon-Modeling oder Polygon-Unterstützung, was sie dort bieten, weniger Voxel.
Ja, ist auch eigentlich, es ist so ein bisschen passé eigentlich technisch, kann man sagen. Also es ist wirklich mehr stilistisch jetzt, was man es heutzutage macht, einfach wegen der Optik.
Ja, gut, das Gleiche ist, kannst du ja eben auch sagen von den 8- und 16-Bit-Spielen, die jetzt wieder rauskommen. Das ist eine Ästhetik, die wir jetzt nehmen, die früher eine Limitierung war.
Genau, früher hat man es müssen und heute macht man es, so wie Retro-Musik, Retro-Instrumente, Retro-Things.
Ja, ich denke auch, es ist eine Frage von der Zugänglichkeit und in Klammern Einfachheit vom Programmieren, die Ästhetik. Mhm.
Ja, ich habe mal gesehen, irgendein Special auf YouTube, wo sie auch darüber geredet haben, über wie die Musik von früher, die Super Mario-Musik, so viel eingänglicher ist, weil sie einfach weniger komplex ist. Mag man sich viel besser an die Melodie erinnern, man summt sie nachher, Super Mario-Thema oder irgendwie ein Tetris-Thema, weil es wirklich nur so Töne sind, die einem gut bleiben und hingegen so ein Orchester-Soundtrack ist dann halt weniger eingänglich. Und so ist es dann auch mit der Grafik. Es ist so ein bisschen unmittelbar auf eine Art. So.
Das ist eh etwas, was ich in vielen Spielen nicht so cool finde, sagen wir es mal so. Oder auch Film, dass hauptsächlich Orchester-Sound verwendet wird. Weil, also mir zum Beispiel bleibt Orchester-Sound sehr, sehr selten im Kopf hängen. Ich kann mich jetzt zuletzt an Inception oder so erinnern. Nein, nicht Inception.
Star Wars, Indiana Jones.
Ja, aber das ist nur.
Du musst es einfach gut machen.
Das Thema. Gut, ja, oder du meinst? Ich meine, der generelle Soundtrack, der im ganzen Film unterlegt wird.
Aber mir dünkt es auch, und das trifft auch ein bisschen auf das Spiel zu, generell sind Soundtracks ein bisschen weniger eingänglich. Das dünkt mir auch. Früher hast du mehr so DuckTales und Indiana Jones, hast du gerade alles mitsummen können. Und heutzutage irgendwie, ja, so mal Inception machen oder so mal irgendwie. Boah. Ja, genau. oder
das ist nicht einmal im Soundtrack drin, in dem Fall.
Nur
das
im Trailer.
Nur im Trailer.
Ist das nur im Trailer? Okay.
Ja, es gibt eine Firma, die ein paar Komponisten hat, die spezifisch nur Trailermusik schreibt.
Ah, mega cool.
Und die Leute haben das Gefühl, ja, das ist so eine geile Musik, die da im Trailer läuft. Ich muss den Film schauen. Und im echten Score vom Film ist nie da drin. Es kommt nie vor.
Oder machst du wie bei Interstellar, wo tönt, wie wenn der Hans Zimmer auf der Orgel eingepennt wäre.
Aber jetzt muss ich jetzt nochmal Life is Strange ansprechen, weil der Soundtrack ist deswegen so genial, weil es halt in Lieder sind, wo man halt teilweise auch kennt, aber teilweise nicht kennt. Aber es sind halt doch normale Lieder und kein Orchester-Soundtrack.
Und es gibt nicht so viele Spiele, wo so originale Lieder drin haben. Das ist immer noch selten. Ich glaube, das ist eine Kostenfrage. Zum Beispiel Max Payne 3, ich weiß. Aber der hat teilweise wirklich eine ganz spezielle Szene mit einem mega coolen Einsatz von einem originellen Lied. Und das, denke ich, hört man nicht so oft. Okay. GTA hat einen Radio-Soundtrack und so, aber wirklich, dass es ein Lied ist, das man kennt im Soundtrack, ich will das viel mehr hören.
Ja, ich denke, das hat schon was mit den Lizenzgebühren zu tun, wenn es jetzt wirklich ein mega bekanntes Lied ist. Aber es gibt ja auch viele unbekannte Künstler, die Lieder machen, sei es jetzt mit Instrument oder am PC elektronische Musik, zum Beispiel Hotline Miami hat auch einen genialen Soundtrack, der aus Künstlern besteht, die man einfach vorher nicht kennt hat. Wie sich die Entwickler haben sich auf Soundcloud einfach nach ihrem Geschmack mal durchgesucht und Lieder rausgepickt, die ihnen gefallen haben und dann die Künstler mal angeschrieben.
Und das ist, ich glaube, alles originelle Lieder, oder? Speziell komponiert. Ich weiß gar nicht mehr.
Nein, Teil hat es sofort schon gegeben. Den zweiten Teil sind einzelne Lieder komponiert worden. Und zum Beispiel der Komponist von Moon Hydrogen, der hat durch den Erfolg, wo seine Musik bekommen hat, durch Hotline Miami, hat er dann angefangen weitermachen mit der Musik, weil so viele Leute ihm zugesprochen haben und gesagt haben, hey, das ist gut, das ist gutes Zeug, das du machst. Mach weiter.
Selbst ist doch cool. Wobei einer von den Soundtracks, der mir am besten gefallen hat, und immer noch einer von den besten Game-Soundtracks ist, ist immer noch der von Fez. Der hat ja den Disaster Piece hat der gemacht. Und der ist eigentlich auch ein Sus-Künstler, der Musik produziert. Und der ist ja extra für Fez auch angehört worden. Und ich muss sagen, ist einfach ein brillanter Soundtrack, den er dort abgeliefert hat.
Journey ist auch super, von der PS4. Das ist so schön. Oh je, ich habe schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich nur zurückdenke. Das ist wirklich toll.
Das Ding ist auch gut, Super Meat Boy und Crypt of the Necrodancer, das ist ja der gleiche Typ, der dort den Sound gemacht hat, aber
ah, ja? Okay.
Mir fällt gerade der Name nicht mehr.
Mir auch nicht, aber Shovel Knight ist super. Shovel Knight ist super. Das ist wirklich ein Soundtrack, der aus den 80er Jahren sein könnte, der so toll ist. Ah, das ist herrlich.
Wobei ich muss sagen, eben wenn ihr jetzt so sagt, ihr hättet nicht so gerne die orchestralen Soundtracks. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, aber ich komme auch mit aus dieser Welt.
Das hat Patrick
wo...
gesagt, das hat er gesagt.
Gut, aber ich muss sagen, ich komme jetzt als Hobbymusiker, komme ich auch ein bisschen daraus, dass ich halt auch eben Musik mache, wo ich zum Teil in der Stimme spiele, wo die Leute hören oder wo vielleicht interessant ist zum Hören, auf sich allein gestellt. Aber im Gesamten ist es interessant, die ganzen Kontrast hören zwischen den Instrumenten. Auch wenn es vielleicht auf sich allein gestellt nicht interessant ist zum Hören.
Ja, es muss passen einfach, oder? Und manchmal passt es manchmal nicht.
Und die Sache ist halt einfach, du musst dir vorstellen, ein Orchester hat einfach auch zwischen 40 und 60 Leute drin, die dort drin spielen. Du kannst nicht jede Melodie gehen zu jeder Zeit, die dir im Gehör bleibt. Weil jede Stimme hat eigentlich, eben, wie es sagt, jede Stimme hat eine andere Stimme, die spielen.
Ja, es ist schon gut, um die Stimmung zu unterstreichen, aber eben, es bleibt halt nicht hängen. Also bei mir auf jeden Fall ist es selten, dass ich einen Film schaue und, oder ein Game spiele und nachher denke, ah, cooler Sound gesehen, den möchte ich auch so nochmal hören.
Mhm. Ja. Ja, wobei eben, der Roger sagt es richtig, ist nicht unbedingt das Qualitätsmerkmal, dass er im Gehör bleibt. Oder? Es muss passen. Vielleicht sind die besten Soundtracks auch einfach die, die du gar nicht wahrnimmst, wo das Spiel so im Hintergrund einfach aufwerten, dass du es einfach, dass dir die Emotionen verstärkt, ohne dass du nachher unbedingt willst hören, die ganze Zeit. Aber
Du sagst schon etwas Interessantes da durch, weil man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, wenn du einen Soundtrack hast, der das Ganze unterstützt, aber nicht wirklich auffällt, ist irgendwie schon fast besser als einer, der dir positiv auffällt, weil dann rupft sie eigentlich irgendwie wie aus dem Spiel raus und du fokussierst dann exklusiv auf die Musik und sagst, oh, das ist so eine gute Musik, die will ich sonst auch hören.
Es kommt aufs Spiel drauf an. Ich finde jetzt bei Life of Strange passen so auch gesungene Lieder komplett rein, weil es wirklich auch die Stimmung perfekt unterstreicht, weil es auch so ein bisschen Film- und Serie-like ist. Aber bei einem Hüpfspiel willst du nicht unbedingt ABBA hören im Hintergrund oder irgendwas.
Nein, das meine ich ja nicht, aber ich meine, du kannst auch...
Wobei, das wäre cool. Das wäre cool. Dancing Queen und ein Hüpfspiel. Ich werde Milliardär.
Du kannst auch die Stimmung mit anderen Instrumenten unterstreichen als jetzt einem Orchester-Ensemble. Zum Beispiel Life is Strange hat am Schluss von der dritten Episode auch nur Gitarre, die im Hintergrund spielt, oder auch während der Episode durch, vielmals.
Oder weißt du, was ich höre? Ich weiß nicht, ob ihr Birdman gesehen habt, aber Birdman hat einen Soundtrack, der fast nur aus Schlagzeug besteht. Das wäre auch cool. Weißt du, nur Schlagzeug? Wirklich nur der Rhythmus vom Schlagzeug, das wäre doch der Hammer.
Ja, aber dann kannst du Safri Duo holen. Geht das noch
jemand? Ja. Ist das ist aber schon Techno.
Ja, aber das sind Trends. Eigentlich nur zwei Leute, die an einem Schlagzeug hocken und einfach nur rumtrubbeln.
Was ist denn cool?
Du kennst ja, Safri Duo nicht, Steven.
Das ist was ist das, 15 Jahre ist das populär gewesen.
Ja. Aber wie heisst das? Sag nochmal.
Safri Duo.
Okay, was ist das für
ein Lied, das mega bekannt ist?
Genau ein Lied gibt es und mehr nicht, weil das kannst du auch nur für ein Lied am Stück hören.
Doch, die haben damals noch das Album rausgebracht.
Ja.
Oh, die sind immer noch aktiv, sehe ich gerade.
Ja, die sind immer noch aktiv. Ich habe das erste Album, das rausgebracht hat, also das, was populär war, das habe ich effektiv mal durchgelassen. Ich muss sagen, nein, für ein Stück kann was gehen, aber nach mehr als 10 Minuten wird es dann recht langweilig.
Ist das der Bongo-Song?
Ich weiß nicht mehr, welcher das war, was er bekannt worden ist.
Okay, Achtung, ich klicke es mal kurz an.
Ja, ist das.
Ja, voll. So, das ist genug gesehen. Steven, aber das kennst du wirklich nicht.
Nein!
Du Glücklicher.
Das ist überall gespielt worden damals.
Ja, wirklich. Mainstream Radio hat das gebracht.
Safri Duo. Nein.
Kenne ich sogar in meinem Becken vor Welt.
Aber Moment, das ist ein Bandname.
Ja.
Ich habe gemeint, es ist ein Game.
Was?
Ich habe gemeint, du redest von einem Game, wo das Soundtrack hat.
Nein. Mann, okay. Steven.
Kein Wunder, keine. Ja, okay, ist gut.
Genau, das Game ist im Radio.
Ja, genau, habe ich auch sagen.
Okay, alles klar.
Und aber, heute aber im Radio die neueste Episode von Telltale's Game of Thrones. Das wäre okay. Aber nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Können wir das Text-Adventure über das Radio laufen lassen?
Das können wir schon machen, wenn wir gute Sprecher haben.
Aber das wäre cool.
Das ist eine andere Idee. Wir könnten ein Hörspiel-Game machen, gibt's das? Wo du nur das Audio hast und nachher irgendwie musst du irgendwie so Stichwort sagen und dann kommst du weiter, wie ein Text-Adventure, aber quasi in Hörspielform. Das wäre doch der Hammer.
Ja gut, also es gibt ja so Spiele, die früher auf Laserdisc rausgekommen sind, wo du, ist nicht nur Audio, sondern auch Video, aber du hast sozusagen selber können entscheiden, in welche Richtung das Geschichte gegangen ist. Also wie die Choose Your Own Adventure Books, aber einfach in Videoform.
Du meinst Dungeon Slayer, oder wie hat der geheißen?
Nein, nicht das. Also Mystery Disc hat es, glaube ich, geheißen. Das hat es wirklich nur auf Laserdisc gegeben und du hast dann dort einfach können, sozusagen, das nächste Kapitel anwählen oder das übernächste. Und dann ist es einfach ein unterschiedlicher Weg gegangen in der Geschichte.
Ah, das ist Hammer.
Ja, aber heutzutage haben wir ja genau das Gleiche mit den Telltale Games. Das ist ja mehr oder weniger der Ersatz für so etwas.
Genau. Außer dass es nicht so wirklich grossen Unterschied macht. Aber das haben wir ja schon in der anderen Episode ja. zu genüge. Haben wir nicht mal ein Thema gehabt für den Podcast?
Doch. Was hat Roger zuletzt gespielt, das Thema?
Ah, genau.
Ja gut, nebenbei, was ich mittlerweile fast jeden Tag noch spiele, ist Ali.
Oh, Ali, ich lieb's.
Weil... Es hat dort einen Daily Grind drin und ich muss sagen, ich bin so angetan von dem Spiel. Es ist so eine simple Mechanik eigentlich, aber es ist so perfekt umgesetzt. Und ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan von Skateboard-Spielen. Und ich habe früher Tony Hawk gespielt bis zum Umkehren. Und wo dann auf der PlayStation 3 ist dann die Serie Skate rausgekommen. Die ist wirklich verdammt gut gewesen.
Das ist mal jemand, der die kennt.
Ja, das ist etwas, wo das ist so nah an echtes Skateboarding gekommen, weil ich bin früher dabei auch ein bisschen Skater gewesen. Das ist so nah an das Draco, wie nur Menschen möglich ist, bevor du nicht selber eben auch einen Controller hast und draufstehst. Und wir haben gesehen, wie das rausgekommen ist mit Tony Hawk Ride. Das kommt nicht gut.
Autsch, Tony Hawk Ride.
Ja, aber Ali hat eben den Daily Grind. Und das ist einfach nur 5 Minuten, die du investierst, und kannst dich dann messen mit anderen. Und ich muss sagen, also, ohne jetzt zu bluffen, aber ich bin ein paar Mal jetzt schon der Beste gewesen. Aber von dem her ist es noch cool.
Ja, wenn du dranbleibst, ist unglaublich die Leistungssteigerung, die du in dem Spiel hast, also die Lernkurve.
Definitiv, ja. Also am Anfang ist es schwierig, weil ich meine, du musst einen Knopf drücken, kurz bevor du landest, damit du nicht in die Fresse gehst. Mhm. Und das ist so schwierig, um das reinzubringen. Oder auch zum Grinder, du musst wirklich genau kurz bevor du auf der Rail bist. Und nicht irgendwie schon zu oberst oben. Es ist wie bei einem Tony Hawk-Spiel, wo du irgendwie eine halbe Stunde vorher einen Knopf drücken kannst und dann passiert etwas, sobald du mal in Reichweite bist. Sondern dort ist wirklich Timing ist das A und O bei dem Spiel.
Genau. Für die, die es nicht kennen, es ist also das zweite Skaterspiel, das so ein Pixel-Art-Grafik hat. Doch auch ein bisschen sehr minimalistisch und... Es ist alles so ein Seitenscroller quasi, oder?
Ja, ein Endless Side-Scroller praktisch. Weil immer, wenn du einen Fehler machst und auf die Fresse fliegst, musst du das Level nochmal von Anfang an anfangen.
Genau.
Ja. Und dann ladet es sofort wieder und probierst nochmal so einen super Meat Boy-Effekt, wo du einfach stirbst, repeat, die, repeat, die.
Ja,
repeat.
So ist es.
Und das macht süchtig.
Und das letzte haben wir es gespielt an der Closing Party von der Spielhalle Oslo in Basel. Dort habe ich am 2:30 am Morgen oder so Oli noch auf den Beamer geschmissen. Und dort habe ich dann ein bisschen angefangen zu zocken und dann ein bisschen die anderen noch, hey, komm, willst du mal?
Ich kann mir vorstellen, dass das da recht ein cooles Partyspiel wäre.
Genau, Kontrolle weitergeben, oder?
Ja, es ist halt wirklich die Steuerung, du musst dich zuerst daran gewöhnen. Und es geht schon ein bisschen, bis du drin bist. Es sieht mega einfach aus, wenn du so zuschaust und dann bekommst du die Kontrolle selber und dann.
Also ich habe es ja alle 2 ist schon rausgekommen auf der PS4, ist schon gratis gewesen, PS Plus. Dann ist es mal angegeben und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, ich muss den 2. Controller kaufen, weil den mache ich kaputt. Dann überlebt es nicht.
Ja, da warte ich auch noch drauf auf das 2. Das kommt ja, glaube ich, später im Jahr für PC raus, oder?
Ja, ich warte dann aufs PC-Release davon.
Das ist September, oder?
Ist jetzt angekündigt worden mittlerweile?
Ist doch erst so spät, ne?
Ich habe nur gewusst, dass es ein paar Monate geht, bis es dann auf PC rauskommt, aber das genaue Datum weiß ich nicht.
Das ist jetzt ein Thema, wo ich jetzt nicht vorwegnehme, aber das ist nachher eins von den Kritikpunkten an den AA-Spiel.
You didn't say the magic word.
Dass man am Spiel dranbleibt, aber wir reden dann nachher drüber. Das ist nachher etwas, das ich noch aufbringen
möchte. Das können wir jetzt auch gerade in das Thema überwechseln.
Okay.
Ja, weil viel mehr habe ich im Moment nicht gespielt, hat einen Haufen zu tun.
Ja, wir alle.
Blöder Real Life. ja, eben Thema AA vs. Oh shit, ich habe es gesagt.
Ja, Soundfile ist jetzt schon drin.
Wir haben gesagt, mir ist verboten worden, AAA zu sagen, ich muss AAA sagen und ich sage AAA wie irgendeiner, der irgendwie heiß gebadet worden ist. genau, AAA versus Indie. Und wir haben uns ja, glaube ich, ein bisschen halbwegs können einig auf eine Definition von Indie. Wer hat das am besten im Kopf, dass er das wiedergeben kann?
Ich glaube, der Roger hat ursprünglich die Definition ein bisschen ausformuliert.
Ja, also was ich so in den Raum geworfen habe, war, Indie ist eigentlich nicht darauf basierend, was jetzt finanziell in das Game hineingeflossen ist, sondern eher, was man versucht, am Spieler zu präsentieren. Also Indie-Games sind selten darauf ausgelegt, so irgendwie auf hochglanzpolierte Grafik zu bringen oder irgendwie eine Physikspielerei etc. Sondern es geht eher auf kleinere Spiele, die ein bisschen persönlicheren Charakter haben und wo auch öfters einmal versuchen, eher auf einer Gefühlsebene den Spieler anzusprechen, als auf einer rein mechanischen Ebene, wo es darum geht, um eine Herausforderung zu bieten. Weil ein Haufen Indie-Games sind nicht riesige Herausforderungen, sondern es geht eher darum, um eine Welt auszukundschaften oder irgendwie ein spezifisches Thema zu präsentieren. Genau. Und das ist jetzt das ist unsere Definition für Indie, die wir jetzt hier brauchen.
Genau, wir haben auch noch gute Beispiele gebracht. Eben zum Beispiel das Child of Light ist ja von Ubisoft, also von einem grossen Publisher, ist aber von der Grafik her, vom Spielgefühl und vom Budget eher klein, so ein bisschen fokussierter während des Spiels, sagen wir wie Witcher 3, wo wirklich von einem unabhängigen Entwickler ist, CD Projekt Red, ist eigentlich nicht wirklich vom Feeling her ein Indie-Game, weil es ein riesen Budget hat und so die klassischen Strukturen hat. Also, wir basieren unsere Definition eher aufs Spielgefühl und weniger jetzt auf wie es finanziert wurde.
Genau.
Der Roger gesagt hat.
Wenn ihr noch ein bisschen mehr wollt, darüber erfahren wollt, findet ihr auf der Website indiegames.ch einen Artikel «Was sind Indie Games?». Dort habe ich auch mal probiert, das ein bisschen zu beschreiben, was denn jetzt Indie Games sind.
Genau, und ein interessantes, sehr mysteriöses Video über AAA versus Indie ist auch sehr sehenswert.
Genau, das Werbung, ist so der Anhaltspunkt für die Diskussion, das Video, das ich gemacht habe. AAA vs. Indie heisst, ist auch auf der Website verlinkt und auf dem YouTube-Kanal. Und ist eigentlich ausschlaggebend von einer Aussage von Steven, wo gesagt hat, dass in AAA-Games wird hauptsächlich über Grafik diskutiert und Downgrades und so weiter. Während wir bei den Indie-Games hauptsächlich über den Inhalt reden und die technischen Aspekte mehr oder weniger auf der Seite lassen.
Genau, und wir haben ja das Beispiel gemacht, eben jetzt nochmal vom Witcher 3, wo es eine riesige Diskussion gab, wo hauptsächlich darum gegangen ist, dass der Trailer hat eine super Grafik gezeigt, eine gewisse Lichtgebung und das effektive Spiel sieht immer noch fantastisch aus, aber es ist halt nicht mehr ganz auf dem Niveau. Und jetzt siehst du einfach überall bei den Steam-Kommentaren, auf NeoGAF, in allen Foren, ist wirklich nur über das diskutiert worden. Ja, und wie bringe ich das Spiel zum Laufen? Und läuft es auf meinem PC? Und ja, die Grashalme, die sehen scheiße aus. Und es ist wirklich nur um das gegangen. Und die wenigsten haben darüber geredet, ja, wie ist es geschrieben, wie ist das Spielgefühl? Und
Ich habe jetzt das Gefühl, dass Witcher 3 fast wie jetzt damals Crysis ist, wo wirklich die Technologie dahinter fast wichtiger ist als der Inhalt, wirklich. So tönt es für mich bisher.
Ja, aber ja, bei The Witcher habe ich das Gefühl, dass der Inhalt erheblich besser ist als bei Crysis noch.
Absolut, ja,
das selbst ich schon. Sagen, ja.
Selbst definitiv. Weil jetzt nicht irgendwie Crysis gleichstellen, weil Crysis hat wirklich nichts gegen The Witcher, also absolut nicht. Aber wenn man es jetzt so anschaut, wie man es jetzt sieht, The Witcher war nie ein riesiges Spiel gewesen, wenn du schaust. The Witcher 1 ist nicht etwas, das gross diskutiert worden ist, was rausgekommen ist. Witcher 2 hat auch nicht den riesen hohen Hype gehabt, wie wir jetzt bei Witcher 3 haben. Und von dem her habe ich das Gefühl, dass das wirklich eher so die ganzen AAA-Game-Touristen sind, die jetzt etwas Neues gefunden haben. Wo aber eher eben wirklich nur auf die Grafik abfahren und nicht irgendwie wirklich auf den Inhalt, den auch die vorherigen Witcher-Games schon gebracht haben.
Ja, aber meinst du nicht, dass man auch ein bisschen die Schuld auf die Online-Medien schieben, die halt die Themen immer wieder diskutieren und aufbauschen und wiederbringen?
Ja, aber es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, oder? Ich meine, Sie sagen, es wird diskutiert, dann bringen sie den Artikel, weil sie Klicks wollen. Ja. Und dann diskutieren die Leute noch mehr darüber. Oder das ist nachher so eine Abwärtsspirale. Und das Gleiche bei Watch Dogs, die genau gleiche Diskussion. Kein Mensch redet so wirklich richtig über den Inhalt. Wie fühlt man sich, wenn man ein Spiel spielt? Was löst das bei einem aus? Vergleichen wir es mit unserer Life is Strange-Diskussion. Wir haben die Grafik vielleicht in einem Satz erwähnt. Und dort ist es mehr ums Stilistische gegangen, nie ums Technische.
Ja, wobei ich muss sagen, bei Watch Dogs hat es einen relevanten Grund gehabt, warum es angesprochen worden ist. Weil das Downgrade auf dem PC war ja damals so, dass der Publisher versucht hat, so wirklich eine Parität sozusagen forcieren zwischen der Konsole und dem PC. Weil wenn du ein Spiel rausbringst für den PC, das so massiv besser aussieht auf dem PC als auf der Konsole, dann fühlen, es ist vielleicht nicht so, aber ich habe das Gefühl, dass Publisher der Meinung sind, dass sich dann gewisse Gamer irgendwie ein bisschen verarscht vorkommen, weil sie sozusagen in Gänsefüßli gesehen die schlechtere Version vom Spiel gekriegt haben.
Ja, und also was dann noch mehr angeheizt hat, ist, dass sie ja im Gamecode innen wirklich Grafikoptionen gefunden sind, die dort waren, die aber deaktiviert waren und gar nicht zugänglich waren. Also das Spiel hat eigentlich besser ausgesehen, aber wir haben es einfach abgestellt. Also ja.
Wobei, das ist auch eine riesige Dummheit von Seiten von Ubisoft. Ich meine, das sollte mittlerweile bekannt sein, dass irgendein Gamer, irgendwo auf dem Planet, schaut bei diesen Games irgendwo in die Indie-Files rein und findet irgendetwas. Ja. Also du kannst dort nichts verstecken, das musst du gar nicht erst versuchen. Ich meine, man hätte so eigentlich schon seit Hot Coffee können herausfinden, dass irgendein Gamer findet es immer.
Mhm. Genau, Hot Coffee ist ja der Sex-Mod von GTA San Andreas.
Ja, es war ja nicht ein Mod, sondern es war einfach eine Anlage von Sachen, von Code, die effektiv im Spiel drin war. So, wie man
genau,
sagt.
Ja.
Es ist ja nicht irgendetwas, das jemand reingemodet hat.
Es ist vorhanden und mit zugänglich gemacht. Genau. Ja. Und die Diskussionen, die tun sich immer wieder um die gleichen Themen drehen. Und es ist wirklich so, es verleidet einem Spiel. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt angegeben, 10 Stunden, ich finde es super, Quests sind super, aber ich habe immer noch das fade Gefühl im Move von dem Downgrade. Es hat mir so richtig so ein halb verdorben. Und klar, ich bin selber geschuldet, ich muss es ja nicht lesen, aber irgendwie kommst du ja nicht drum herum, wenn jeder zweite, dritte Artikel von GameStar wirklich um das Thema geht, egal wo du gehst. Das
ja, aber du musst ja die Artikel nicht alle anklicken.
Aber es ist Witcher 3, dann klicke ich drauf.
Er sagt schon etwas Interessantes. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo speziell also in der Gaming-Szene, wo Hype absolut prioritär behandelt wird. Das ist eigentlich das grösste Gut, wo Publisher und PR-Leute
und auch
Publikationen zur Verfügung haben. Weil das verkauft Games heutzutage. Weil warum haben wir so einen riesen Drang auf oder so einen riesen Push auf Pre-Orders von Seiten der Publisher und von den Herstellern? Und warum haben wir schon DLC schon x Monate im Voraus angekündigt, damit die Leute ja auch das Spiel noch kaufen und auch dann noch spielen, wenn er dann rauskommt? Das ist der Hype, wo Publikationen generieren wollen. Und das ist etwas, was wir als Gamer eigentlich ignorieren müssen. Weil ein Preview ist grundsätzlich nichts wert. Ein Trailer ist grundsätzlich nichts wert und ein Screenshot ist grundsätzlich nichts wert. Was genau, etwas wert ist, genau. Was etwas wert ist, schlussendlich, ist, sobald du eine Videokritik siehst von irgendjemandem auf YouTube, wo das Spiel so zeigt, wie es effektiv ist, oder wie du es dann nachher selber gespielt hast. Alles andere, was vorher schon rausgekommen ist, kannst du eigentlich prinzipiell ignorieren, weil das ist eine grobe Behauptung und nicht irgendwie faktisch beleidigt. Aber ich würde behaupten, mehr als 80% von allem Preview-Material, das wir gesehen haben, ist fake.
Aber das Problem ist einfach ja. Das. Und, sorry.
Nein, man. Nicht unbedingt fake, aber es ist letztes Jahr zum Beispiel gesehen, gerade, dass für D3 zum Beispiel werden ja am extra Demos entwickelt oder Trailer, wo sie nur für D3 zeigen und das komplette Spiel ist aber noch gar nicht entstanden im Hintergrund. Und deswegen hast du auch immer die riesen Differenzen von dem gezeigten Material zum schlussendlichen Spiel. Weil du willst ja an der E3 das Spiel möglichst gut präsentieren, dass halt auch viele Leute auf den Hype einsteigen.
Ja genau, das ist ja eben der Vertical Slice, den sie bringen.
Aber fake ist ja auf eine Art gleich, weil klar, es ist nicht fake im Sinn von, es ist vorgerendert und es ist nicht auf einer Engine, aber es entspricht einfach dann nicht am finalen Produkt. Und ich glaube, der Grund von dem ist einfach, ein simple Wort. AAA-Games müssten 120 Stutz kosten. Das ist das Wort. Weil sie sind so teuer. Sie sind so teuer zu machen, die HD-Assets, die Texturen. Und der einzige Weg, dass sie Games so günstig können offerieren wie ist, indem sie das Geld anders reinbringen und, ja, gut, und zum Dings bringen.
Darf ich dich daran erinnern? Nicht vor wenigen Jahren haben Games 120 Stutz da gekostet in der Schweiz.
Ah, das ist länger her. Das sind
schon ein
paar Jahre her, ja.
Nein, also ich habe damals auf der PS3 hatte ich zum Teil 110 Stutz gezahlt für das Game, das ich neu gekauft habe im Laden.
Ja, bei euch schon 10 Jahre. Nein, also sie kosten länger eigentlich. Sie sind eher jetzt ein bisschen günstiger geworden.
Sie sind günstiger geworden wegen dem Europreis.
Nein, ja, wegen der Online-Distribution, die immer mehr gekommen ist, sind sie günstiger geworden. Auch Steam ist dadurch ein riesiger Konkurrent. Und
wir müssen aufpassen. PC-Games haben im Vergleich zu Konsolenspielen schon immer weniger gekostet. Also, wenn du ein PC-Game für 100 Stutz im Laden kaufst, dann hast du für ein Konsolen-Game für 100 Stutz, dann hast du für ein PC-Game zwischen 70 und 80 gezahlt. Dort hat es schon immer einen Preisunterschied gegeben. Ja, und wenn du jetzt umrechnest, der Preis, den wir bei Steam gezahlt haben, früher waren es 60 Euro für ein neues Spiel. Das ist etwa auf die 70 bis 80 Stutz hergekommen. Und jetzt, wo wir die Euro-Parität erreicht haben, ist der Preis auf 60 Euro gefallen. Und das kommt jetzt auch wieder etwa auf das her.
Ja, aber schon vor der Euro-Parität sind die Preise im Verhältnis über die Jahre von dem Spiel, also auch von den Grossen, immer mehr gefallen, obwohl die Produktion immer teurer geworden ist und auch Inflation haben wir auch noch.
Ja,
ja, aber also, die Inflation ist minimal.
Ja, aber über 15, 20 Jahre spielt das auch eine Rolle.
Also ja, aber immer, jetzt über die letzten 15, 20 Jahre haben wir fast keine Inflation gehabt. Das war so tief gewesen.
Okay, aber die Entwicklungskosten sind enorm gestiegen, das auf jeden Fall.
Definitiv, aber das ist ja nicht unser Problem, oder?
Nein, aber es zeigt einfach, dass sie das Geld noch einbringen, sei es durch Microtransactions oder durch DLC und Pre-Order-Boni und so Zeug. Ich meine, AAA kann einfach nicht anders, sie müssen es, weil die Leute kaufen das Spiel nicht mehr für 120 Stutz.
Ja, aber man könnte auch sagen, man könnte einfach ein Spiel für 300 Millionen herstellen, du sollst einfach für 100 Millionen herstellen.
Ja,
aber dann erreichst du nicht die grafische Pracht, die von den vielen Spielen erwartet wird.
Die grafische Pracht, das ist so
schön. Ist wirklich, dort fließt viel Geld rein in die Entwicklung und ins Marketing und PR.
Ja, und ich meine, grafisch ist das wahnsinnig. Ich meine, schauen wir es grafisch, sagen wir, insgesamt gesehen das schönste Spiel, das es meiner Meinung nach gibt. Also technisch, jetzt nicht unbedingt Arzt, einfach technisch, das ist für mich Assassin's Creed Unity. Wenn dort die Dings siehst, Notre Dame, hey, das ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie so etwas gesehen im ganzen Leben. Und ich meine, ich glaube, jemand ein Jahr lang nur das Notre Dame nachher gemacht. Das ist der Wahnsinn. Und das muss doch etwas kosten.
Ja, aber du musst, das geht jetzt vielleicht ein bisschen ins Technische rein, aber es ist ja so, ein Haufen von dem, was du effektiv siehst in dem Spiel, ist so eine Trickerei. Das fällt dir nicht einmal auf, aber so viel ist gefaked eigentlich, was du siehst in dem Spiel. Meine, du kannst zwar schon sagen, irgendjemand hat ein Jahr gebraucht, um den Notre Dame nachmodellieren. Aber der Grund, warum sie das nachmodelliert haben, ist dann, um eine Normal Map zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da in dem 3D-Zeug ein bisschen auskennt. Aber es ist so, eine Normal Map ist wie eine Textur eigentlich, die höheren Unterschied angibt. Und du kannst von jeder Oberfläche kannst du Adorable Web machen und kannst dir eben zum Beispiel sagen, wenn du Dachziegel hast, dass du sozusagen den Kaskadereffekt hast von der Dachziegel, wo dir in der Adorable Web gespeichert ist. Und nachher kannst du eine Wand nehmen, wo ein Polygon drin hat. Und dann kannst du die Normal Map da drauf tun und der Renderer tut das dann so darstellen, als ob die Ziegel effektiv dort drauf sind. Es tut sozusagen das Polygon so verzerren, dass es so aussieht, als ob es echt ist, aber es ist effektiv die Geometrie, die da drin ist. Simpel. Es ist einfach nur eine technische Spielerei, wo es so aussehen lässt, als ob es mehr Details drin hat, als was effektiv drin sind.
Ja, und das musst du auch machen vom technischen Anspruch her, auch von der Leistung der Computer, die nachher drauf läuft. Du kannst
absolut, ja. Aber der ganze Aufwand, der ins effektive Modellieren geht, den siehst du im Spiel nicht einmal.
Ja, also das ist auch extrem interessant, aber ich meine, der Aufwand ist dort, Musik und Sprecher. Und also würdest du sagen, dass das Spiel nicht teurer müsste sein, theoretisch, für das, was geboten wird. Jetzt, rein jetzt vom Aufwand, meine ich jetzt. Bist du denn der Meinung, dass...
Ich muss immer ehrlich sagen, Aufwand rechtfertigt den Preis nicht zwangsläufig. Weil ich meine, du kannst die grauenhaft vertun in deiner Budgetierung, du kannst massiv über das Ziel rausschiessen, aber das rechtfertigt nicht schlussendlich das, was du wieder retour kriegst. Ich meine, Qualität sollte das rechtfertigen. Und Qualität ist nie in Grafik bemessen. Qualität ist immer in Gameplay bemessen und zweitrangig dann auch immer in Story. Weil von der Grafik, dort nimmst du nichts weg.
Nein, aber mit dem lockst du die Leute an. Mhm.
Ja, aber
mit dem verkaufst du das Spiel quasi.
Ja, aber das leitet wieder in die ganze Hype-Kultur ein, die wir haben, wo...
Ja.
Sobald etwas angekündigt ist, muss jede Publikation schon mal einen Artikel parat haben oder auch schon mal ein Preview-Bild gespielt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das bei uns privat letztens mal gebraucht. Und ich muss sagen, ich habe mich auf The Witcher 3 schon gefreut. Aber mit der Zeit muss ich sagen, es kotzt mich so an, zum ständig irgendetwas darüber lesen. Und ich habe es bisher noch nicht gespielt, weil es mich einfach so angekotzt hat, dass es mich verleidet. Mhm. Weil einfach ja, jeder hat seinen Senf mit dazu gegeben, muss ich sagen, ich bin so gespannt auf das Spiel und ich erwarte da so viel von dem Spiel. Und ich muss sagen, könnt ihr einfach mal Ruhe geben und einfach mal für euch selber eure Vorfreude geniessen und wenn es rauskommt, könnt ihr spielen.
Das Problem ist, auf jeden Fall finde ich es ja schön, weil ich meine, man teilt die Freude an etwas, aber ich finde einfach, die Diskussion ist dazu einseitig. Man sollte es einfach mehr ausweiten, oder? Ich meine, ich und der Patrick und der Alain haben letztes Mal auch Life is Strange mega gehypet und darüber erzählt. Aber wir haben nicht von der Grafik erzählt, wir haben von der Spielerfahrung, von den versteckten Easter Eggs geredet. Und es ist einfach schade, die Diskussion finde ich schon cool, aber sie ist einfach so einseitig. Und ich glaube, das ist das, was dann effektiv nervt. Weil es ist wirklich nur Downgrade, Downgrade, Downgrade. Läuft es auf deinem Rechner? Du hast mehr Benchmarks gesehen als irgendwie. Ein Artikel, wo die Welt vom Witcher vergleicht mit dem Mittelalter, wie es wirklich war oder so. Weißt du, Sachen, die interessant wären,
liest du absolut, immer
das
Gleiche. Ja.
Und das ermüdet ja.
Ja, ich habe zum Beispiel jetzt mal eine Aussage gemacht, weil ich schaue nicht so viele Preview-Sachen an. Das interessiert mich eben nicht, weil ich will mich nicht aufhypen. Ich sehe es immer so, wenn ich weniger über das Spiel weiss und es rauskommt, das ist gut, dann ist es super, dann hat es mich positiv überrascht. Wenn ich nichts über das Spiel weiss, das kommt raus, es ist schlecht, ja, dann war es halt schlecht gewesen. Aber wenn ich gehypt war auf das Spiel und es ist schlecht, dann ist die Enttäuschung natürlich gross. Und ja. Letztens ist ja, vor ein paar Monaten, ist ja dann mal Deus Ex Mankind Divided ist ja angekündigt worden. Mhm. Und in der darauffolgenden Woche hat Game Informer, ganzen Monat lang haben sie Artikel gebracht zu dem Spiel, aber nicht irgendwie über die Grafik oder so. Sie haben effektiv Hintergrundbericht gebracht, sie haben Interviews gemacht mit dem Creative Director, sie haben mit der Autorin von der Geschichte, die ja auch das erste Human Revolution geschrieben hat, hat sie Interviews gemacht, was für Thematik sie jetzt da ansprechen wollen. Weil sie, im ersten Spiel ist es ja gegangen um transhumanistische Augmentierung und über sozusagen wo unsere Gesellschaft hingehen würde, wenn das passieren würde, wie es aussehen würde mit Reich gegen Arm etc. etc., mit Puristen gegen Technokraten und so.
Und Bienen. Bienenwaben, alles gell.
Genau.
Sepia-Filter.
Ja, aber das hat mich immer interessiert, weil sie hat Interviews mit den Leuten gemacht, die daran arbeiten und ihre Vision mitteilen wollen. Und irgendwie einfach nur Grafik.
Genau das meine ich. Und das ist auch etwas, was wirklich auch so ein bisschen fehlt. ein journalistisches, so teilweise in der Presse, wo man wirklich sagt, hey, schau mal einen anderen Aspekt an, verlinken wir es mit etwas. Und es ist wirklich so, früher ist eigentlich eine Beschreibung von einem Spiel ist nur gewesen, ja, der eine Manöku macht das und das Spiel läuft gut, läuft flüssig und so. Aber ich glaube, jetzt sind wir so weit, dass man wirklich über anderes reden kann. Und das ist viel besser im Indie-Sektor, weil die Games basieren sich meistens nicht auf Grafik. Sie laufen auf allem, auf allen PCs, sie haben häufig wenig Bugs, also die grossen. Dass du wirklich nur kannst auf das konzentrieren, auf den Inhalt, auf das Spielgefühl. Und das ist wirklich das Coole am Indie-Sektor. Darum ist es so viel interessanter, auch über Indie-Games zu reden.
Ja, aber ich muss sagen, das zeugt auch wieder in das Argument, das Patrick ja vorher gebracht hat, von wegen Grafik zeugt Konsumenten an. Und das ist eben etwas, wo Indie-Games ein bisschen fehlt. Sie haben nicht das riesige Einzugsgebiet, das AAA-Games haben. Und da hat der Patrick Foto schon recht, dass es vielleicht eben auch an der Grafik liegt, die vielen Leuten nicht passt. Ich meine, ich finde jetzt Pixel-Ästhetik super. Oder auch die Grafik.
Sehr zeitlos.
Ja, selbst schon. Aber auch, sagen wir, auch minderwertige oder schlechte 3D-Grafik stört mich nicht grossartig. Ich meine, Leben ist jetzt, hat zwar anständig ausgesehen, aber eben von technischer Seite, wenn du das Modeling anschaust, wenn du die Texturen anschaust, es ist jetzt nicht so ein riesiger Fortschritt gegenüber, was wir vorher im Indie-Sektor gesehen haben. Und darum habe ich es auch in meiner Kritik nicht grossartig angesprochen, weil es ist nicht relevant für das Spiel. Das Spiel ist da, um ein Gameplay erforschen, zum hindurch dann auch die Geschichte erzählen, die es noch hat. Aber ich lasse die Grafik mehrheitlich aussen vor, wenn ich ein Spiel anschaue. Speziell jetzt auch für eine Kritik.
Ja, ich auch, aber es ist halt Grafik zieht mich halt schon einmal ins Spiel rein, wenn ich mir zum Beispiel Steam durchschaue, was so als nächstes rauskommt. Das ist halt das Erste, was du von einem Spiel wahrnimmst. Und ich kann mich an Hotline Miami erinnern, wo ich einfach nur ein paar Bilder gesehen habe und das mich eigentlich überhaupt nicht angesprochen hat. Und erst durch all die positiven Erfahrungsberichte, auch von Kollegen, habe ich mir ein Spiel angeschaut und gesehen, wie gut das eigentlich ist. Aber allein okay. Von den Bildern hätte ich es nie gespielt.
Ja, es ist so, zu Indie-Games muss man halt meistens ein bisschen etwas wissen, man muss sich ein bisschen damit befassen. Es ist nicht so wie bei Unity. Ich meine, ich lasse Unity laufen, die Freundin kommt hier und sagt, wow, was ist das? Das ist der Wahnsinn, oder? Und es ist schön. Ich meine, der Oscar Wilde in Das Bildnis des Dorian Gray sagt auch, wahre Schönheit muss hohl sein. Aber Unity ist wirklich hohl, oder?
Ja gut, aber es gibt ja auch gut aussehende Spiele, die es trotzdem schaffen, um mehrheitlich über ihr Gameplay sozusagen diskutiert zu werden. Bei Half-Life 2 ist damals, was rausgekommen ist, das absolute Killer-Grafik, die sie hatten damals. In Addition zu der Physik-Engine, die sie noch hatten. Das ist, muss man sich daran erinnern, das war damals eines der allerersten Games, die eine echte Physik-Kalkulation drin hatten. Das war ja in aller Munde.
Ja, das aber, ist das, was zuerst aufgefallen ist.
Fast, genau, ja. Aber wenn du jetzt mal Diskussionen anschaust über Half-Life, dann geht es darum, wenn du Half-Life spielst, Half-Life 2, muss ich sagen, wenn du Half-Life 2 spielst, dann vergeht keine 5 Minuten, wo du nicht ein neues Szenario siehst. Du hast nie irgendwie einfach nur einen Feuerwaffenkampf, der einfach nur banal ist, sondern du hast jedes Mal eine gewisse neue Herausforderung zum Gegner zu umgehen oder mit ihnen sozusagen zu Schlag kommen. Und das ist das Interessante an Half-Life 2, dass sie so massiv auf Level-Design setzen, wo wirklich jede Ecke, also jeder nächste Ecke, wo du triffst, präsentiert dir etwas Neues.
Das ist so, ja. Das ist das Gameplay und das Level-Design ist halt einfach eine Kunst und eine unglaubliche Kunst. Kommunikation mit dem Spieler. Wie bringe ich ihm etwas bei, oder? Muss er jetzt, damit er neu mehr weiterkommt, einen gewissen Sprung meistern, dass er überhaupt weiterkommt und so tun ihm etwas beibringen, oder? Und so führen, ohne dass er das Gefühl hat, er hat die ganzen Tutorials. Und das ist heutzutage eine verlorene Kunst, oder? Schau Unity an, da ist einfach alles, was blinkt und sagst, gehst dort hin, gehst dort hin und dann kommt ein Prompt, wo er sagt, du musst diese Taste drücken und so. Es ist wie verloren, das langsam hinführen, die Kunst vom eigentlichen Game-Kreation. Wo ist das?
Ja, im Triple-A-Sektor? Ja, da hast du schon recht. Es ist wirklich so, dass eigentlich vieles basiert nur darauf, dass du eigentlich von Punkt A nach B gehst und dann wird dir gesagt, was du machen musst. Es ist nicht mehr so, dass du selber herausfinden musst oder du dir selber merken musst, oh, was sind meine Fähigkeiten in dem Spiel? Wie könnte ich die Fähigkeiten nutzen, um jetzt weiterzukommen?
Genau, es wird alles vorgecatcht, teilweise wirklich auch wiederholt. Teilweise ist es sogar immer eingeblendet. Bei Witcher 3 hat es standardmäßig eine Einblendung von der Taste, die musst du drücken, falls du wieder vergessen hast und so, weißt
du. Ja, du möchtest halt als Entwickler oder Publisher nicht, dass Leute frustriert sind von deinem Spiel in den meisten Fällen und dann negativ darüber reden und sich das zu einem Shitstorm entwickelt oder wie auch immer. Sondern du willst, dass Leute ein angenehmes Erlebnis haben, möglichst positiv darüber reden und es wahrscheinlich dann auch noch weiterempfehlen, damit du noch mehr Verkäufe kannst generieren. Weil im AAA-Sektor haben wir halt einfach das, die müssen Geld generieren. Und EA hat jetzt kürzlich auch eine News rausgebracht und sie sind ja immer best worden für DLC-Content und Micromanagement und so weiter und so fort. Aber sie haben jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es Gewinn oder Umsatz war, ich habe es nicht richtig im Kopf, von 700 Millionen gemacht dadurch. Und das gibt ihnen halt recht, auch wenn es scheiße ist für uns Hardcore-Gamer, es gibt ihnen recht, was die breite Masse anbelangt, ihre Strategie.
Selbst war das schon wahr, aber ich muss zum Beispiel sagen, eine Sache, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, war Metro Last Light. Dann war es ja, in den Metro Games hat es ja einen Ranger Mode, wo das Spiel massiv schwieriger macht. Und der Inhalt des Ranger Mode ist, dass dir die ganze Hand, die du hast, also alle Anzeigen über Munition, über Gesundheit etc., alles das wird dir genommen. Du hast nicht einmal ein Fadenkreuz in der Mitte. Das alles wird dir genommen. Und das ist etwas, was sie auch hinter DLC-Kosten versteckt haben für Last Light, für die Fortsetzung. Oh. Und das hat ja eine riesige Kontroverse gegeben, weil das war das, was die Leute haben wollen von dem Spiel. Sie haben wirklich eine Herausforderung gesucht, dort, die möglichst realistisch ist. Und gut, kann man jetzt darüber streiten, ob Realismus in Games gut ist oder nicht. Aber das war jetzt etwas, was die Leute, die Fans von Metro, haben wollen. Wo ihnen vorenthalten worden ist, genau durch die DLC-Praxis, wo vielfach so falsch angewendet wird, auch wenn es riesige Umsätze generiert.
Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel nur der harte Kern, wahrscheinlich, der das hat wollen und nicht unbedingt die breite Masse, die das Spiel gespielt hat.
Selbst schon möglich. Aber ja. Ich muss jetzt zum Beispiel sagen, ist es gut, wenn wir uns jetzt fokussieren auf den Umsatz, den sie kurzfristig generieren, gegenübergestellt mit dem, was sie langfristig für das Medium vielleicht schlecht anrichten?
Ja, also denken wir dran, die Politik geht so weit, dass im neuen Mortal Kombat, dass man für einfache Fatalities, also Mortal Kombat ist ja das brutale Prügelspiel, 1 gegen 1, und am Schluss kannst du den Gegner ultra brutal zur Strecke bringen und da ist früher müssen komplizierte Button-Kombinationen und jetzt kannst du mit echtem Geld so einen Token kaufen, wo der quasi dir das sofort ausführt, ohne dass die ganze Kombination muss eingeben muss. So wie Zimmer mittlerweile.
Ja, vor allem muss man sich merken, dass Token kannst du einmal brauchen.
Genau.
Das heißt, für jedes Mal, wo du es wieder einsetzt, musst du ein neues kaufen.
Genau.
Nein, also ich finde, die ganze Entwicklung begrüße ich natürlich nicht. Und es zeigt auch, dass der Markt sich langsam daran erschöpft hat, weil zum Beispiel die Vorstellungen zum neuesten Call of Duty sind jetzt auch weniger geworden. Ist jetzt so weit hinten auf den Amazon-Charts wie noch nie, habe ich gelesen. Und wenn wir ein Spiel wie Bloodborne anschauen, das weicht du eigentlich von allen erfolgreichen Strukturen, die du heutzutage hast, eigentlich ab, indem es mega schwer ist, dir nicht viel erklärt und so weiter und so fort. Und trotzdem hat es sich mega gut verkauft.
Genau, ja.
Also manchmal zahlt es sich wirklich auch aus, oder? Genau. Oder schau mal, sie haben es so weit gebracht. Ich glaube, das neue Sims ist auch nicht sehr erfolgreich. Sims 3 hat ja die ganzen Funktionen drin gehabt, die sie alle rausgenommen haben für Sims 4. Und wo man quasi nochmal einmal muss kaufen. Und irgendwann sagen die Leute, hey, bin ich der Moritz mit dem neuen Hut? Wer bin ich? Muss ich da jedes Mal das Zeugs kaufen, weißt du? Das ist langsam absurd.
Ja, aber das Gleiche kannst du auch von Sim City sagen. Das neue hat ja auch weniger Inhalt gehabt als die vorigen.
Von dem reden wir gar nicht.
Ja, aber ich meine,
mittlerweile gibt es ja eine gute Städtesimulation.
Ja, es ist ja schön und gut, aber ich meine, das ist genau das Problem, das wir heutzutage haben. Games wären immer teurer, aber haben immer weniger Inhalt.
Genau, und die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt den Indie-Sektor anschauen, ausgehend von dem, DLCs und so Microtransactions sind eigentlich wenig bis gar nicht verbreitet, denke ich mir. Also jetzt bei den Indie-Games, die wir testen, jetzt nicht bei den kleinen oder so. Aber es ist etwas, das wirklich extrem selten ist, denke ich mir.
Du hast selten, ja. Also,
es kommt darauf an. Ich meine, wir reden jetzt natürlich von Indie-Games, Konsolen und PC spezifisch. Du kannst natürlich auch sagen, Indie-Games auf Mobile und dann hast du eine völlig andere Umwelt dort.
Genau, eben darum habe ich gesagt, die wir abdecken. Das ist klar, Mobile, das sind mehr oder weniger einfach Glücksspielautomaten geworden. Und ich bin erstaunt, dass so Sachen eigentlich immer noch komplett legal sind und nicht Disclaimer haben. Weil im Grunde genommen ist es Glücksspiel. Also, es ist nicht
Glücksspiel, aber es ist Konditionierung vom Spieler. Das ist, ich meinte, der Ausdruck aus der Psychologie ist Skinnerbox, wo es einfach darum geht, du gibst einem Spieler die Möglichkeit, über den Impuls zu starten und das gibt ihm eine Möglichkeit, das gibt ihm sozusagen Unterhaltung. Und sobald du ihn konditioniert hast, zum mit deinem Spiel interagieren, um die Unterhaltung zu kriegen, nimmst du es weg von ihm. Und sagst dann, okay, wenn du mehr willst, musst du zahlen.
Also es gibt auch gute Mobile-Indie-Games, so ist es nicht. Es sind nicht nur alle Glücksspiele, es gibt auch Spiele, die gerade so gut hat, auf PC können erscheinen.
Absolut, ja. Ich meine, ich habe ja Oceanhorn habe ja eine Kritik dazu geschrieben. Das ist früher einfacher auf iOS rausgekommen. Ich hätte nicht einmal gewusst, dass es ein Mobile-Game war. Vorher. Ich habe es zuerst anschauen und habe dann erst nachher gecheckt, dass das eigentlich ein Port war. Und dort muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht gewesen, weil du hast einfach nicht gemerkt, dass das ein Handy-Game war.
Ja, und natürlich gibt es auch positive Beispiele, aber das Wichtige ist, man muss einfach den Spieler, den Entwickler muss lernen, den Spieler gerne auf ihn zuzukommen und den nicht einfach nur abzocken. Schau mal Hearthstone. Es gibt mega viele Leute, die mega viel Geld ausgeben für das Spiel. Warum? Weil sie so abzockt werden? Nein, weil sie einfach Freude haben, weil sie das Gefühl haben, sie werden fair behandelt und denen liebend gern Geld geben. Und wenn du so machst, ist das okay.
Weil sie mehr Karten wollen.
Ja, weil sie mehr Karten wollen. Aber du kannst es theoretisch auch ohne Karten spielen. Also weißt du, ohne.
Ja, das kannst du, ja.
Also ich spiele es jetzt auch ohne Zahlen. Aber du merkst ja natürlich schon, wie du zum Teil jetzt Hintertreffen geratest, weil du halt einfach eine gewisse Karte nicht hast.
Ja, gut, wir wollen jetzt nicht eine vertiefte Hearthstone-Mechanik-Diskussion starten.
Nein, es geht nicht um Hearthstone, aber es geht um die Idee, für ein Spiel längerfristig müssen zahlen.
Ja, also aber der Punkt ist das, man kann es besser und schlechter implementieren. Und bei Hearthstone, sag jetzt mal, die meisten Leute würden sagen, das ist nicht nur reine Abzocke, da ist etwas dahinter und etc. Im Gegensatz zu anderen Spielen wie Candy Crush sagen, die wirklich nur so aufgebaut sind, um den Leuten Geld rauszunehmen. Es gibt zwar auch Leute, die spielen so ohne, ich kenne so jemanden und das ist einfach Wahnsinn. Es ist, glaube ich, irgendwie über Level 900 oder so, ich weiß nicht, wie das geht.
DLC zu Indie Games kommt mir gerade Goat Simulator in den Sinn. Die haben ja eigentlich ihr erstes grosses Update, wo sie ein MMO daraus gemacht haben, ist auch gratis gewesen, weil sie halt wirklich so viel Geld mit dem Goat Simulator gemacht haben. Und jetzt der neue DLC Goat C hat jetzt 5 Euro gekostet. Und bei Shelter 2 kommt jetzt dieses Jahr auch noch ein DLC raus. Da habe ich auch einen kurzen Artikel darüber geschrieben, wo meiner Meinung nach sehr viele Kritikpunkte, die ich am Spiel hatte, verbessert. Aber der DLC wird kostenpflichtig sein. Was ich nicht. Ich kann es verstehen vom Entwickler aus. Ich meine, aber die wollen irgendwie auch ein bisschen Revenue generieren. Aber anhand von dem, was ich gelesen habe, was für Änderungen das es bringt, macht das Spiel zu einem besseren Spiel.
Ja gut, aber ist das nicht einfach nur ein Patch?
Es bringt mehr Inhalt. Ein Patch tut ja meistens Bugs beheben und Balancing-Probleme.
Ja, du sagst ja eben, es macht das Spiel besser. Aus meiner Sicht ist das einfach, dass irgendetwas beim Original hat nicht gestimmt hat, ist nicht so gut gewesen. Sprich, es hätte gepatcht werden, damit es besser ist.
Grundsätzlich müssen wir eigentlich sagen, eine Erweiterung kannst du eigentlich vergleichen wie mit einer Erweiterung der Brettspiele. Es muss eigentlich nicht das Spiel fixen, es muss das Spiel einfach grösser machen, mehr Zeug dazu tun.
Genau, etwas, was spontan in den Sinn kommt dazu, ist Shadowrun Returns, wo ja auch die Erweiterung hat mit Dragonfall, wo ja auch kostenpflichtig war. Und dann, jetzt hat es, glaube ich, auch wieder eine angekündigt, eine neue. Und das ist eigentlich eine komplett neue Kampagne, die du mit durchspielen kannst. Es ist basiert auf der genau gleichen Grafik, die du dort drin hast im Original. auf der gleichen Engine ist einfach ein neues Adventure. Und es ist mehr oder weniger einfach mit dem Level-Editor gemacht worden.
Das Wichtige ist, finde ich einfach, dass die Entwickler einfach wirklich auf den Spieler zugehen und wie, so wie eine Beziehung zum Spieler herstellen und einfach sagen, ich behandle dich gut, da gibt es mal etwas gratis, ich schaue, dass das Spiel gut funktioniert, aber da hast du noch etwas Zusätzliches und wenn sie gut behandelt ist, kaufen die Leute das mit Handkuss, denke ich. Die Leute merken es, wenn man sie nur abzocken will, das kommt vor. Und gerade in Zeiten von Twitter und Facebook, wo du das so verteilt hast, ist es wichtiger denn je. Ich meine, wenn du Kino anschaust, früher hast du noch einen Scheissfilm rausbringen können. Heute ist das der Erste, der ins Kino geht und sieht, das ist ein Scheiss, twittert. Und nachher hast du mega viel weniger Leute, die das schauen. Heutzutage musst du mehr auf den Kunden zugehen.
Bist du sicher? Transformers 1, 2 und 3? Und 4?
Es gibt, ja. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, ja.
Weil wir haben alle von Anfang an gewusst, dass die Filme schlecht werden. Michael Bay hat sie gemacht. Und der neue Teenage Mutant Ninja Turtles ist auch von ihm produziert worden. Und ihm gehört ja das Studio Platinum Dunes. Die machen die ganzen Remakes von alten Horrorfilmen. Freitag der 13., Texas Chainsaw Massacre, all der Gag. Wir wissen, dass das Zeug scheiße wird. Und trotzdem zieht das Geld rein wie noch etwas.
Das ist es so. Ist eigentlich noch vergleichbar mit dem AAA, oder? Ich meine auch Transformers 4 ist unglaublich cool. Ist einfach sehr aufwendig gemacht. Ich finde von den Spezialeffekten nicht mal speziell gut, aber zieht das die Leute einfach an? Ist es Grafik? Ist Grafik der Hauptpunkt, warum man ein Game kauft heutzutage?
Es ist für viele vermutlich schon.
Für viele schon, für die breite Masse. Du musst halt von der breiten Masse ausgehen. Es sind nicht alle, wie wir jetzt mega vertieft in der Materie, sondern eben, die sehen zum Beispiel im Fernsehen eine Werbung von einem Spiel und das ist dann gesehen. Oder wenn sie online sind, oder im Laden sehen sie auch nur Bilder vom Spiel.
Ja. Also, einfach noch ein Disclaimer. Ich glaube, wir alle wollen ja nicht Spieler runtertun, die die Spiele kaufen. Jeder kann das kaufen und spielen, was er will. Wegen dem ist man nicht hohl oder oberflächlich. Aber ich denke, man darf doch wirklich auch etwas erwarten, wo ein bisschen jenseits geht. Einfach nur vom schön aussehen. Und ich finde, gerade Unity, die Geschichte lässt einem so kalt. Es ist einfach nur schön, aber man tut nie irgendwie richtig mitfiebern. Es fühlt sich alles so konstruiert an und so kalkuliert.
Ist das aber nicht bei allen Assassin's Creed schon so gewesen?
Also, mir denkt, es gibt Sättig, die viel besser angekommen sind. Zum Beispiel jetzt gerade beim vierten Teil gibt es viele Leute, die Piratenmechanik super gefunden haben, wo Freude und Spass daran hatten, wo es schon noch etwas Innovatives drin hatte. Also, es war natürlich nicht das erste Piratenspiel, aber das erste, das wirklich mal wirklich gut ausgesehen hat und so ein Karibik-Feeling gegeben hat. Es waren nicht alle immer schlecht gewesen, würde ich nicht sagen, aber...
Ich muss immer sagen, weil was mich eben am meisten überrascht hat, ist, dass Assassin's Creed überhaupt eine Serie geworden ist. Mhm. Weil, aber wenn du schaust, wie das erste Spiel war, also ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Das ist sehr, es hat sich immer wieder wiederholt, es war sehr repetitiv gewesen.
Genau, ja.
Sehr linear.
Ich muss sagen, die Parkour-Mechanik war super gewesen. Also gut, eben, es hat ein paar... Es war nicht immer perfekt gewesen, aber es war eine sehr interessante Idee gewesen. Und die Umsetzung war anständig gewesen. Aber das grösste Problem, das war, ist, erst einmal, du hast ganz am Anfang des Spiels hast schon mal eine halbe Stunde, die du auf deinem Ross verbringst, wo einfach dann mal nur im Trott darfst laufen. Du darfst nicht galoppieren, weil sonst segelt dir natürlich die Tempelritter nach. Mhm. Oder eine dritte Tempelritter, Kreuzritter.
Kreuzritter, ja, genau.
Ja. Und im späteren Verlauf kannst du natürlich schon einfach so zwischen Stadt zu Stadt teleportieren. Aber auch dann muss ich sagen, es sind die gleichen 5 Missionen in jeder Stadt gewesen, für jeden Stadtteil. Dann kletterst du wieder auf den Turm auf, machst die nächsten 5 Missionen oder die nächsten 3 Missionen, die genau gleich sind. Und ja.
Mhm. Ja, und also, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen zusammenfasst, was man jetzt gesehen hat, finde ich, sieht man durchaus die grossen Unterschiede AAA und Indie. Ich finde, es haben beide eine Art ihre Daseinsberechtigung. Aber ich finde auch von Seiten der Gamer-Community würde es wirklich viel mehr Sinn machen, wenn man wirklich sich mehr auf Inhalte konzentriert und nicht nur bei den Oberflächlichkeiten bleibt. Und ich finde so ein bisschen, dass die eine Seite von der anderen etwas lehrt, oder dass Indies auch ein bisschen toleranter sind und sagen, ja, es ist ja gut, wenn ein Spiel ein bisschen holer ist, das ist ja okay. Aber auch AAAs auch ein bisschen zugeben und sagen, hey, wir müssen ja unser Spiel nicht jedes Jahr rausbringen. Und wir können ja auch ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen neue Mechanik, noch ein bisschen etwas Neues ausprobieren. So irgendwie.
Absolut.
Genau, finde ich eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Nochmal alles ein bisschen zusammengefasst. Viel schlauer sind wir nicht unbedingt geworden, aber es ist schön, mal darüber diskutiert zu haben. Und
Fall, ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr zugelassen habt. Diesmal hören wir mal pünktlich auf. Wir haben uns immer das Limit von einer Stunde eigentlich gesetzt. Wir sind jetzt diesmal nur ein bisschen, eine Minute drüber.
Ja, wenn der Roger immer so interessantes Zeug sagt.
Ja, der Roger.
Ich schlage eher über streng.
Das nächste Mal tun wir einen Timer rein, dann stellt es bei ihm ab.
Ich tue den Roger einfach muten mit der Zeit.
Genau.
Weil ich eine Schachuhr nebendran habe.
Machen wir Oscar-Musik.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zugelassen habt. Und man sieht sich dann, oder hört sich besser gesagt, beim nächsten Podcast wieder. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao. Ciao.